Sei gütig, aber nicht deppert. Ja? Das ist auch in der Achtsamkeit nicht wert, denn ich verstehe das auf der höchsten Ebene, aber auf dieser relativen Ebene, auf der wir manchmal sind, ich muss bewerten. Ich muss bewerten, das taugt mir nicht, das tut mir gut, das tut mir nicht gut.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Heute bei mir zu Gast Nadia Mallet. Viele kennen sie als Kabarettistin, die mit feiner Klinge und trockenem Humor den Alltag zerlegt. Aber heute schauen wir auch auf die andere Seite. Die Achtsamkeitstrainerin, die mitten in Krisen neue Wege findet, ohne den Schmäh zu verlieren. Wir reden über Ungerechtigkeit, über den Mut, eigene Wege zu gehen und warum man manchmal gütig sein sollte, aber bitte nicht deppert. Möchtest du endlich deinen eigenen Business-Podcast starten, ohne dich in Technik und Theorie zu verlieren? In meiner 5-Tage-Challenge lernst du für nur 57 Euro Schritt für Schritt, wie du von der ersten Idee bis zur veröffentlichten Episode kommst. Inklusive Workbook, Videoanleitungen und Praxistipps. Hol dir jetzt direkt Zugriff. Den Link findest du unten. Ja, Nadja, hallo. Schön, dass du da bist.
Hallo, Daniel.
Ich steige wie immer ganz unvermittelt ein. Ehrlich gesagt freut mich das.
Ehrlich gesagt freut mich das auch, aber ich habe mir gedacht, ehrlich gesagt, würdest du erkennen, wenn ich lüge, wenn ich unehrlich was sage?
Das musst du überlegen, wie du das Ganze da interpretierst. Wir haben ja recht unterschiedliche Zugänge mittlerweile erlebt darin. Ehrlich gesagt ärgert mich das.
Ehrlich gesagt ärgert mich die Ungerechtigkeit dieser Welt. Das ärgert mich. Verletzt mich und ärgert mich.
Ehrlich gesagt, müsste dringend einmal gesagt werden.
Da rattert es in meinem Kopf. Müsste dringend gesagt werden, dass das Thema schon so langweilig ist, ob Frauen lustig sind, sag ich als Kabarettistin.
Kommen wir mal gern nachher dann nur mal hin.
Ich werde seit 100 Jahren den gleichen Schaß gefragt, bitte nicht.
Okay, ich werde mich bemühen, dass wir da mal vielleicht ein paar andere Ecken aufdecken. Du hast gerade gesagt, die Ungerechtigkeit. Was ist denn leicht ungerecht?
Alles, die ganze Welt, schau dich um. Gedanken gefangen ist und nicht die Realität sieht.
Das führt mich schon ganz kurz dorthin. Wir haben jetzt auch kurz geredet, warum ich dich gefragt habe, ob du zu mir im Podcast kommst. Du hast ja einerseits diese doch sehr bekannte Ausprägung in der Öffentlichkeit, was dein kabarettistisches Tun angeht. Gleichzeitig, wenn man bei dir auf der Webseite rumschaut, ist sie gar nicht so versteckt. Gibt es ja auch diesen Coach und diesen Mindfulness-Aspekt. Wie ist das entstanden? Wo kommt das her?
Aus Verzweiflung, wie so vieles in meinem Leben. Es war wirklich so, als Kabarettistin, da bin ich geworden, weil ich war arbeitslos. Ich merkte, bevor ich jetzt Haus sitze und warte, bis mir wer anruft, mache ich selber was. Mhm. Und dieser Mindfulness-Aspekt, es heißt jetzt Mindfulness, es war, im Grunde genommen, es ist immer ein bewusstes Leben so. Aber jetzt heißt es halt Mindfulness. Das war während der Lockdowns. Da war ja mein Beruf plötzlich nicht mehr wichtig, schon gar nicht systemrelevant. Da habe ich gedacht, aha, okay, jetzt habe ich keinen Beruf mehr für die Zeit, was machen wir? Ich mache Zusatzausbildung und habe eben diese Mindfulness-Trainer-Ausbildung gemacht. Ich bin jetzt Trainerin, also zertifizierte Trainerin für Achtsamkeit in Organisationen. Ich wollte in die Wirtschaft. Ich dachte, na, ich mache gleich weg, ich gehe dorthin, wo wirklich die Hebel auch sind. Und das hat mir selber sehr geholfen in dieser schwierigen Zeit. Und ich habe es jetzt zu meinem gemacht. Ich bin so, wie ich mache meine Achtsamkeitsprogramme und die Trainings, die ich anbiete, eigentlich so wie meine Programme. Ich nehme von da was mir taugt, dann dort finde ich was Tolles und da und dort meine, also alle Achtsamkeitstrainer mögen mir das verzeihen. Ich mache mein eigenes Kreatives daraus. Und deswegen gibt es das jetzt in meinem Leben und ich bin sehr glücklich. Und ich muss aber dazu sagen, ich bin ein Achtsamkeitsbaby. Mhm. Es gibt wirklich Leute, die beschäftigen sich 10, 20, 30 Jahre damit. Ich schnupper gerade mal rein und sitze jetzt bei dir da als Achtsamkeits-Holodero. Aber ich muss trotzdem dazu sagen, das ist für mich der Anfang des Weges, den ich gerade gehe.
Ich habe da total unterschiedliche Beobachtungen dazu. Natürlich kennen wir diesen Coaching-Markt, wo halt irgendwie ein Guru nach dem anderen irgendwie daherkommt. Es ist ja hier bei mir im Podcast der Thomas Fleischanderl gesessen, der in Wirklichkeit als Unternehmensgründer gesagt hat, er nimmt sich jetzt 100 Tage Auszeit und dann gesagt hat, er will jetzt Menschen begleiten, in ihrem Leben ihre Bucketlist abzuarbeiten, der jetzt auch keine Ausbildung hat in dem, was er dort macht, aber nachweislich Menschen hilft. Und ich glaube, dass da ganz oft um Haltung geht. Wie hat sich denn die Haltung bei dir da entwickelt? Weil während Corona haben wir alle, also aus meiner Erfahrung, haben wir viele recht viel zum Kühlen gehabt an dem, was halt da so rundherum passiert. Es war nämlich auch bei mir die Zeit, wo ich einen systemischen Coach gemacht habe. Und ich habe das Gefühl, da ist so ganz viel in der Gesellschaft passiert, dass einfach für diese mentalen Struggles, die wir halt immer wieder haben, einfach mehr Bewusstsein da ist.
Ja, man hat gehofft, dass es anhält. Ich finde nicht, dass es anhält, ehrlich gesagt. Diese, juhu, die Welt kann aufatmen. Und jetzt hält sie wieder den Atem an, würde ich sagen. Aber entwickelt hat sich das bei mir mein ganzes Leben lang. Ich habe eigentlich immer nebenbei Ausbildungen gemacht für mich, weil ich wissen wollte, wer ist diese Nadja? Was ist mit der los? Wie kann sie ihr Leben selber gestalten? Wie viel Gestaltungsfreiraum habe ich überhaupt? Weil da ist das Leben, das kommt daher mit Sachen, die habe ich nicht geplant, die habe ich nicht gewollt, mit denen muss ich umgehen. Von wegen freier Wille, Fragezeichen, gibt's das? Wenn ja, wie viel Prozent von dem, was ich da mache, ist freier Wille? Weil wenn man sich da anschaut, wir bestehen ja hauptsächlich aus unseren tiefsten und unbewusstesten Programmierungen. Also was willst du denn da übereinander atmen und dir bewusst machen? Aber das Wenige, was ich zur Möglichkeit und zur Freiheit habe, das Wenige möchte ich nutzen.
Jetzt ist er das. Weiß nicht, ob sie sich gegeneinander steht, nicht zwangsläufig, aber auf der einen Seite bist du jetzt natürlich die lustige, die Kabarett-Unterhaltung. Auf der anderen Seite sind wir dann auf einmal in diesen tiefen Dingen drinnen, die jetzt nicht zwangsläufig lustig sein müssen. Zumindest aus meiner Erfahrung ist nicht so. Wie schaffst du diese Pole zusammenzubringen? Weil ich stelle mir das ehrlich gesagt gar nicht so leicht vor, umzuswitchen. Jetzt bin ich Coach, jetzt bin ich Kabarettistin und mehr in die Stimmungen zu bringen. Oder geht das leichter, wie ich glaube?
Es ist ziemlich leicht. Es ist einfach ein anderer Aspekt von mir und eine andere Persona. Du bist ja auch sozusagen hier der private Daniel gewesen und innerhalb von einer Sekunde schlüpfst du in den Host. Das ist ein ganz selbstverständlicher Teil von dir. Und so geht's mir auch als Coach und als Kabarettistin, aber das Thema Humor begleitet mich immer. Also das zieht sie durch, ja. Achtsamkeit ist nichts, wo man sagt, das ist alles Bier, ernst und heilig. Da kann und soll auch bitte herzhaft gelacht werden.
Du Menschen sind irgendwie was dich immer irgendwie umgibt in deiner Arbeit. Auch wieder in beiden Rollen. Gibt es so Momente, wo du lieber für dich allein bist?
Ja, das glaube ich, kennt jeder. Wenn ich die Möglichkeit habe, ziehe ich mich zurück. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann lasse ich mich auf das ein, was gerade ist. Manchmal aber auch nicht. Und manchmal flippe ich innerlich aus und tue so, als ob alles in Ordnung wäre. Die ganze Bandbreite, ja. Manchmal verstelle ich mich. Manchmal gelingt es mir, mich doch zu entspannen. Aber wenn es mir möglich ist, schaue ich, dass ich mein Leben so baue, dass ich immer wieder Zeiten für mich habe, Ruheoasen, Entspannungsphasen.
Eine Frage, die, glaube ich, in fast jedem Podcast irgendwann einmal stelle, und wir sind halt jetzt schon an dem Punkt, woran merkst du, dass du was brauchst? Da auch schon die verschiedensten Geschichten gehört. Wir haben leider erzählt, sie haben Hörstürze gehabt, andere haben Lähmungserscheinungen gehabt und sind dann drauf gekommen, sie müssen was tun. Kommst du früher drauf?
Teils, teils. Ich muss auch wirklich gegen Wände rennen, damit ich es kapiere. Es ist, ich glaube, da sind wir auch schon beim Thema Achtsamkeit. Es wäre sehr schön, das zu merken, bevor wir im roten Bereich sind. Einfach. Das, ich glaube, darum geht es bei der Achtsamkeit, mich und meinen Körper und mein Sein so weit zu spüren, dass ich das immer früher bemerke, bevor ich wirklich reinfalle in die tiefe Grube und unten liege und mir denke, ich hätte den Schritt nicht machen sollen. Also, das ist ja auch ein Teil der Achtsamkeit. Und bei mir ist es teils, teils. Inzwischen merke ich teilweise schon früher, weil ich mich besser kenne und mich besser spüre. Ha, jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich das. Aber das Leben stellt mir immer wieder ein Haxerl.
Und was sind dann die Strategien? Weil Achtsamkeit ist ja so ein Riesenbegriff. Und ich habe das für mich auch ein bisschen erforschen müssen. Was ist was für mich, was ist nichts? Man ist ja relativ schnell an der Esoterik irgendwie. Nicht alles, was nach Esoterik riecht, ist es dann auch wirklich, habe ich auch festgestellt. Aber jetzt ist natürlich, wenn man zugibt, du bist auch mit großen Unternehmen in Kontakt, wenn man auf deine Webseite schaut. Und jetzt konnte ich mir vorstellen, wenn man denen was von Klangschalen erzählt, was zwar unheimlich gut tun kann, dann wird die eine oder andere Nase wahrscheinlich gerümpft.
Ja, ja. Also für viele ist es schon esoterisch, wenn man sagt, tief einatmen, wo man sich denkt, lass uns doch bitte mal den Begriff Esoterik klären, weil viele Menschen benutzen Begriffe, ohne zu wissen, was es ist. Esoterisch bedeutet geheimes Wissen, also ein internes Wissen, das weitergegeben wurde. Exoterik ist das, was wir nach außen hin an Strategien und Wissen haben. Esoterik ist eigentlich das geheime Wissen, das früher nur Menschen hatten, die im Bewusstsein weit ausgebildet waren. Ja?
Ja.
Das heißt, es sind Techniken und Techniken gehören in die richtigen Hände, nämlich in Hände, die das ethisch verwalten, das Wissen. So sehe ich es mit AI. AI ist super. AI ist nicht das Problem. Die Menschen, die AI missbrauchen, sind das Problem. Also es sind immer wir, nicht AI selber. Ja? Künstliche Intelligenz braucht Ethik. Alles braucht Ethik. Ja? Ich habe auch eine NLP-Ausbildung gemacht. NLP braucht Ethik, weil es ist ein Instrument, das wirkt. Und ich entscheide aber, was ich mit dem Instrument mache. Das heißt, dieses Thema, das kennst du sicher auch, ich versuche, mein Gegenüber dort abzuholen, wo es ist. Ich werde schauen, was geht, was ist für das Weltbild noch zu integrieren, das Weltbild meines Gegenübers. Aber wenn ich jemanden mir gegenüber habe, der ganz offen ist, dann bin auch ich teilweise esoterisch. Einfach im Sinne von spirituell, es gibt da Dinge, die funktionieren. Je nachdem, wie open-minded du bist, wie sehr dein Weltbild das zulässt, dass ich dich dorthin nehme. Aber ich bleibe auch wirklich sehr gerne bei sehr, wie soll ich sagen, weltlichen Techniken. Aber andererseits, sich selber zu spüren. Was willst du machen? Das hat einfach mit Spüren zu tun. Das kannst du nicht mit der Vernunft machen. Ich kann es dir vernünftig erklären, worum es geht, aber am Ende, den Weg zu dir selber, musst du selber gehen.
Haben wir das verlernt, das Hinkspüren?
Ja, weil natürlich, weil es uns natürlich abtrainiert wird. Wo wird dir gesagt, geh in Kontakt mit dir selber, spüre dich? Nirgends, nicht einmal in der Schule. In der Schule ist auch nur außen, 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 Leistung, 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 ja. Und was aus dem Kind selber herauskommt, das muss das Kind oder lernt das Kind zu unterdrücken, wegzutun. Nein, ich muss hier in dieser Schiene bleiben und funktionieren. Also es ist irgendwie Gewohnheit. Es ist nicht, weil wir deppert sind, sondern einfach, weil wir es nie lernen. Wir haben keinen Raum dafür in der Gesellschaft. Und dann kommt man daher mit einem Konzept, mit einem fancy-schmancy-Konzept, Achtsamkeitstraining, das ist einfach ein bisschen was wahrnehmen, ein bisschen was checken, probier dich selber. Das hat schon der Helmi gewusst, Augen auf, Ohren auf. Mehr ist es nicht. Wenn man über die Straße geht, schaut man zuerst links, dann rechts, da geht man. Das ist nicht esoterisch. Das ist schauen, wahrnehmen, entscheiden. Also eigentlich ist Achtsamkeit Stop, Look, Go. Es ist das Gleiche wie beim Helmi. Stopp, kurz innehalten. Was ist da gerade bei mir? Look, ich schaue, wo bin ich? Ich gehe in Kontakt mit der Realität. Und wenn es passt, go. Also ich denke, sehr viele Menschen, die über Achtsamkeit reden und zum Teil zähle ich mich noch dazu, weil ich bin auch erst am Erforschen. Aber die kritisieren Achtsamkeit, ohne zu wissen, was Achtsamkeit ist. Sie kritisieren Esoterik, ohne zu wissen, was Esoterik ist. Einfach einmal was schlecht machen, was irgendwie komisch klingt, wo ich keinen Zugang habe. Und das finde ich wahnsinnig schwierig. Wir sollten zuerst Begriffsklärungen machen. Was weißt du darüber?
Mhm.
Was hast du für Erfahrungen gemacht, dass du so komisch darüber redest? Weil vom Prinzip ist es wirklich wahrnehmen, was hier und jetzt gerade ist, in einer Welt, wo wir alle am Handy picken, in Tagträumen picken, in Sorgen und Gedankenschleifen picken, gibt's, glaube ich, nichts Wichtigeres, als zu sagen, stop, look, go.
Also der Helmi-Vergleich hilft mir jetzt unheimlich, dass ich meinen Sohn nämlich das alles einmal irgendwie klarer bringe, weil das, ich kenne das auch, wenn er, also wir versuchen natürlich auch da ein bisschen hinzuwirken, und wenn er dann sagt, er ist wütend, und dann frage ihn, wo spürst du denn die Wut?
Mhm.
Dann ist das eigentlich mehr belastend für ihn, weil er sagt, ich weiß es nicht, und natürlich gerade in seiner Emotion ist. Und dass man da hinbringt, dass man sagt, jetzt spür mal hin, was ist denn das jetzt gerade in dir überhaupt? Und das sehe ich im Erwachsenen auch. Ich bin ja durchaus auch in Trainings, in Coachings, wo ich einfach merke, da ist gerade Widerstand zu irgendwas.
Aber weißt du was, wie wertvoll dieser Widerstand ist? Weil wenn du gerade nichts spürst, sagt die Achtsamkeit aber auch, das ist in Ordnung. Du darfst nichts spüren. Und das ist der große Unterschied zu Selbstoptimierung. Du musst es nicht spüren. Wenn er es nicht spürt, spürt er es nicht. Dann ist das die Information und dann darf das auch hier sein. Und das ist oft dieses, aber was muss ich jetzt machen? Wir haben die ganze Zeit einen Stress, etwas zu tun oder etwas zu sein, was wir nicht sind oder wo wir nicht wissen, wie das geht. Und bei der Achtsamkeit kannst du dich wirklich einmal kurz entspannen und sagen, ich weiß es gerade nicht. Und was passiert, wenn du sagst, ich akzeptiere das, es macht nichts. Ich weiß es gerade nicht aus. Weil es ist für die meisten Menschen sehr schwierig, wenn man sie fragt, wo spürst du es? Weil die Leute sich selber nicht spüren. Sie spüren sich nicht. Das heißt, da geht man ganz langsam hin, was spürst du überhaupt? Oder was kannst du sehen, diese klassischen Übungen eigentlich, wie du dich herantastest, einmal Dinge sehen lernen, ja, einmal Dinge hören, eine Minute nur hören. Eine Minute nur fühlen, diese depperte Übung mit der Rosine. 1 Minute auf der depperten Rosine. Ich habe sie immer gehasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch weil ich ein ungeduldiger Mensch bin, Achtsamkeit ist für mich perfekt, aber das ist so wie vor einem Sonnenuntergang zu stehen und parallel sich zu denken, ich muss noch die Steuer machen und die Steuern, warte mal, die muss noch da. Es ist einfach schade. Wir versäumen unser Leben. Punkt.
Jetzt habe ich gelesen, wie ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, dass du auch das Thema Krise und das persönliche Krisen helfen zu wachsen, hätte ich so ein bisschen ausgelesen bei dir.
Mhm.
Was waren denn die Krisen, an denen du gewachsen bist, ohne da jetzt alle privaten Details ausbreiten zu müssen?
Wie lange hast du Zeit?
Ich habe genug.
Also ich bin ein kleiner Krisenbär. Das Leben, ich denke mir immer, ich weiß nicht, was das ist, aber das Leben bringt mir immer viele Herausforderungen. Ich habe offenbar etwas in mir, wo ich immer weiter suche nach Lösungen. Da habe ich Glück.
Mhm.
Ich glaube, das ist auch bis zu einem gewissen Grad, man lernt das in der Kindheit. Das heißt, ich habe offenbar in meiner Kindheit, die auch herausfordernd war, gelernt, ich bleib dran, ich bleib bei mir, ich suche Lösungen, es gibt Lösungen.
Mhm.
Auch wenn ich mir manchmal wirklich, ich klopfe mir auch meine Glaubensmuster weg. Ich bin auch bei einer Therapeutin, wo ich EFT mache, wo ich selber so mit, also wie soll ich sagen, diese Klopftechniken mache, weil ich einfach auch drauf komme, was ich für tiefe Glaubensmuster habe. Es gibt keine Lösung zum Beispiel oder ich finde keine Lösung. Aber etwas in mir ist resilient und bleibt dran, Lösungen zu suchen und zu finden, und das ist gut so. Und ich habe einfach schon erlebt in meinem Leben, dass wenn ich eine Krise habe, dass ich rausfinden kann. Das ist natürlich eine super Referenz fürs Unterbewusstsein. Moment einmal, das kann gehen. Zum Beispiel beruflich. Wenn ich in einer Krise bin beruflich, also bitte, als Schauspielerin, ich bin ausgebildete Schauspielerin, hat Ups und Downs, aber sowas, das ist eine Achterbahnfahrt, habe ich einfach erlebt, wenn ich selber die Initiative ergreife, dann kann ich mein Leben verändern. Und das ist eine unglaubliche Referenz für mich selber. Ich war arbeitslos, mit 24 habe ich mir gedacht, na, bevor ich zu Hause sitze, und nichts mache. Und das Leben hat mir zufälligerweise Informationen zugespielt, dachte, na, jetzt wäre ich Kabarettistin und habe damals eine Kollegin gefragt und wir haben ein Duo gegründet. Das war 97.
Ist schon länger her.
Und plötzlich hat es funktioniert und ich habe gedacht, Moment, ich schreibe eigene Texte und stelle mich auf die Bühne, da kommen Leute und wollen das hören? What? Das ist ja aus mir herausgekommen, das ist ja das größte Mysterium von Kreativität und Schöpferkraft. Vorher war was nicht da, plötzlich ist es da, du kennst es selber. Du sagst so, jetzt baue ich ein Business auf. Moment, wie macht man das so und so und so und plötzlich funktioniert das und Leute schauen sich deinen Podcast an und Leute kommen zu dir und reden mit dir. Das ist alles ein Wunder. Und das habe ich erfahren, dieses Wunder kann immer und wieder geschehen. Ich habe einen schweren Autounfall gehabt, ich habe gehen gelernt wieder. Ich war arbeitslos, ich bin ins Leben zurückgekehrt. Ich hatte eine schlimme Trennung hinter mir und dachte mir, das Leben ist vorbei. Und ein Jahr später habe ich es schön gehabt wieder. Wahnsinn. Ist das nicht unglaublich?
Gehen wir da nochmal zurück zur 24-jährigen Nadja. Du hast gesagt, und dann habe ich beschlossen, ich werde Kabarettistin. War es wirklich so?
Nein. Also das Leben hat mich schon vorbereitet, weil ich war am Graumann-Theater, habe ich die Schauspielausbildung gemacht und da war damals der Nirvarani hat gespielt. Das war ein kleines Theater im ersten Bezirk, das nur Komödien und Kabarett gespielt hat und die hatten eine kleine Schauspielausbildung. Und die kleine Nadja ist da zufälligerweise, coincidence you decide, ist da hingekommen auf diese Schauspielschule. Und dann habe ich schon damals so mit 17, 18, 19, 20 gemerkt, Moment einmal, das ist total meins. Kabarett spielen und Komödie. Trotzdem habe ich mich als Medea und als Gretchen gesehen. habe aber dort schon mitspielen dürfen. Und dann habe ich nach der Schauspielausbildung verschiedene Jobs gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Auf jeden Fall habe ich dann so einen Job gemacht, der wirklich irrsinnig mühsam ist und den ich gehasst habe, nämlich dieses Keilen auf der Straße, Mariehilfer Straße, hast du 2 Minuten Zeit für Umweltschutz. Und habe für so eine Organisation, die wirklich toll ist, weißt du, hast du 2 Minuten Zeit, Mitgliedschaft, blablabla. Ich habe es gehasst, aber, und jetzt halte ich fest, Alf Peuer war damals jemand, den ich angesprochen habe, hallo, hast du 2 Minuten Zeit für Umweltschutz. Und dann bin ich mit dem Alf ins Gespräch gekommen. Der einzige von all den Leuten, mit denen ich mal, und er hat mir erzählt, ja, ich werde jetzt Kabarettist und ich nehme gerade meine eigene CD auf. Und ich habe mir gedacht, wie, du machst hauptberuflich Kabarett? Und wie geht das? Und darf ich im Hintergrund singen? Ich singe auch und bla bla. Und dann hat er mir gesagt, versuch's doch auch mit Kabarett. Und ich so, ich komme aus einer Schauspielshow, wo alle Kabarettisten sind. Ich habe dort Kabarett gespielt. Yeah. Und er hat mir damals den Tipp gegeben, mach doch Grazer Kleinkunstvogel. Als Einstieg in den Job überhaupt. Probier's einmal. Und dann habe ich meine Schauspielschulkollegin und Freundin Valerie Bolzano gefragt. Machen wir was gemeinsam. Und dann haben wir gefragt, wer schreibt denn für uns? Na, wir probieren selber. Und haben mal 15 Minuten geschrieben für den Grazer Kleinkunstvogel. Und das war der Beginn einer wundervollen Karriere, weil irgendwie haben wir gemerkt, Moment einmal, das taugt uns total und es funktioniert. Und dann waren wir 4 Jahre lang wirklich sehr erfolgreich als Bolzano und Malet auf Tournee. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist meines. Dann haben wir uns aus Gründen getrennt, dann habe ich viel Fernsehen gemacht in Deutschland und Krisen gehabt, weil ich arbeitslos war. Und dann habe ich gejobbt in der Pizzeria und plötzlich habe ich wieder gedreht und dann war ich wieder arbeitslos. Und bis ich beschlossen habe, so jetzt mache ich ein Solo-Kabarett. Beste Entscheidung ever. Hat 3 Jahre gedauert, bis ich mir das zugetraut habe, alleine auf der Bühne, 2 Stunden, Publikum. Wie geht das? Und es war die beste Entscheidung ever. Und 2007 habe ich dann mit dem ersten Solo-Programm einen neuen Lebensabschnitt gestartet, aus einer Krise heraus, weil ich im Jahr davor einen schweren Autounfall hatte, wo ich halber hin war und wieder ins Leben zurückfinden musste. Also, ich bin schon ein Profi im Das Leben zerlegt mich und ich tapsel wieder langsam zurück.
Jetzt ist ja aus, du hast das jetzt eh gerade umrissen, es ist ja daraus dann auch was entstanden und du schon im Rückblick hat das ja alles auch irgendwie seinen Sinn gehabt und seine Rolle gehabt, dass du dich dorthin entwickeln hast, Kinder, was du jetzt bist und diese Phase. Arbeitslos, ich traue mich noch nicht, irgendwie ein Soloprogramm zu machen. Ich denke mal, es kommt für Leute, die zuhören, einfach auch interessant sein. Was waren denn die Dinge, die dich dann dorthin motiviert haben? Weil das war ja so ein Schlüssel, den es braucht hat, damit du deine Karriere dann in Wirklichkeit nur mal beschleunigen hast können?
Eine ganz große innere Sehnsucht. Ich will das. Ich weiß noch nicht, wie ich hinkomme, aber ich will das. Ich wünsche mir das. Ich schaue immer, wenn ich durchs Leben gehe, was bewegt mich zutiefst?
Mhm.
Und dorthin geht mein Kompass. Was bewegt mich? Was interessiert mich intrinsisch aus mir heraus? Und dann finde ich Wege, das zu lernen. Ich muss es dann lernen. Ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss sozusagen Exzellenz in dem erreichen, was ich mir wünsche. Nur davon zu träumen ist ja nicht genug. Und wir kennen das ja, wir haben große Ideen, aber wir müssen sie hier in die Welt bringen. Wir müssen sie hier in die Verwirklichung bringen. Und so war ich offenbar immer recht mutig, Schritte zu setzen, dass ich es hier verwirkliche, was mein Herz sich wünscht. So ist es eigentlich auch mit der Achtsamkeit. Mich hat das Thema mein ganzes Leben beschäftigt und ich habe echt überlegt, jetzt habe ich Zeit, welche Ausbildung kann ich machen? Plötzlich auch wieder Zufall, habe ich von dieser Ausbildung gelesen und dachte mir, ich habe sofort gespürt, ich habe ein gutes Gespür für mich selber.
Mhm.
Moment, das interessiert mich total. Mindful Leadership. Wie ist es? Was ist Selbstführung? Was ist Mindfulness? Was ist das für ein neuer Schatz oder auch nicht? Es ist kein neuer Schatz. Weil man muss ja auch bedenken, es kommt ja auch aus dem Buddhismus ursprünglich, Menschen machen das seit Jahrtausenden. Es wird nicht so ein Shishi-Blödsinn sein. Wir müssen nur lernen, das in die heutige Zeit zu übersetzen.
Und da hätte ich das Gefühl, dass sich zumindest was die Möglichkeiten der Übersetzung angeht, sie einfach was da hat. Weil es gibt an Methodiken genug und wenn ich will, kann ich mich den ganzen Tag selbst optimieren. Dann bleibt halt keine Zeit mehr für was anderes. Das habe ich lernen müssen, dass man mal sich irgendwie dann, genau wie du das vorher gesagt hast, deine Dinge raussuchst, die da helfen, weil es bringt mir nichts, wenn ich in der Früh eine halbe Stunde irgendwie journalen muss und in Wirklichkeit im Widerstand da sitze, weil ich mir denke, es bringt mir nichts, ich lese sowieso nie wieder. Und ich wollte eigentlich jetzt woanders hin, aber es war einfach so ein Zwischendurchgedanke. jetzt hast du ganz viel drüber geredet, du hast irgendwie, es hat dich der Ruf immer wieder so ein bisschen ereilt und es haben sich Dinge gefügt und jetzt sitzen wir aber trotzdem in einem Podcast, der Business Backstage heißt und jetzt hat Business natürlich blöderweise auch immer mit Geld zu tun. Wie sehr wurden Geld dann auch immer ein Entscheidungskriterium, um was zu tun oder nicht zu tun oder hat sich das dann einfach ergeben aus der Leidenschaft heraus?
Tatsächlich war das für mich kein Kriterium, ich hatte nämlich keins. Und ich habe wirklich, also ich weiß es, dass ich beim ersten Soloprogramm mir sehr viel Geld ausgeborgt habe. Ich musste es mir ausborgen, weil ich habe es nicht gehabt. Und ich habe echt alles auf eine Karte gesetzt. Man sagt normalerweise, sind Männer sehr risikofreudig durch das Testosteron. Ja, deswegen im Business viele Männer. Aber ich habe hier offenbar sehr männlich agiert und habe wirklich, ich bin ein riesiges Risiko eingegangen, weil ich mir echt viel Geld ausgeborgt habe und mir gedacht habe, so, das ist mit dem Soloprogramm, ich muss jetzt als Solo-Kabarettistin funktionieren. Das muss funktionieren, weil wie soll ich das zurück und was ist denn sonst mit meinem Leben? Und Gott sei Dank hat es funktioniert. Es hat funktioniert und ich habe dann innerhalb von einem Jahr meine Schulden zurückzahlen können und habe seitdem keine Schulden mehr gehabt. Ja? Weil ich offenbar hier etwas gefunden habe, wo ich etwas aufbauen kann und ich bin sehr vernünftig mit Geld. Ja? Und habe das seitdem, glaube ich, ganz gut gehandelt mit dem Geld. Und mache mir darüber keine Sorgen mehr, was ein unglaublicher Benefit ist. Das erleichtert mich wahnsinnig, weil ich habe was gefunden, auf dem ich aufbaue. Ich spiele, ich arbeite, offenbar ist das, was ich mache, gefragt. Das heißt, ich kann davon leben. Halleluja! Als Künstlerin davon leben zu können, ist ein Traum. Aber ich glaube, ich habe es auch ganz vernünftig sozusagen gemacht. Ich war nicht, also nein, da war ich unvernünftig. Das sage ich, wie es ist. Weil da habe ich urviel ausgeborgt, dachte, das muss jetzt funktionieren. Ein gerüttelt Maß an Mischung. Unvernunft und Risikobereitschaft und trotzdem sehr vernünftig investieren einfach auch.
Da ist ja Druck dahinter. Offensichtlich hat er die eher beflügelt, oder?
Ich habe, nein, weder beflügelt noch gelähmt, sondern Tatsache, da ist Druck. Es war einfach die Realität, da ist jetzt Druck. Und ich habe sie ausgehalten. Ich habe den Druck ausgehalten, weil Ich habe wahrscheinlich 51% Glauben an mich gehabt und 49% Zweifel und Druck. Es muss noch ein bisschen mehr sein.
Ich habe wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht als du, um in meine Richtung zu gehen. Ich habe mich fast 10 Jahre auf die Selbstständigkeit hingefürchtet.
Sehr schön.
Und war damals Führungskraft in einem Konzernumfeld und habe dann so aus meinem Umfeld gehört, naja, jetzt bist du in einem Familienunternehmen und Führungskraft und verdienst ja nicht schlecht und na, willst du es wirklich machen. Mhm. Ausschlaggebend war dann eine Insolvenz innerhalb der Konzerngruppe, die mich zwar nicht direkt betroffen hat, aber meine Arbeit schon deutlich verändert hat. Und dann habe ich gesagt, jetzt ganz ehrlich, das Thema Sicherheit hat sich für mich gerade ziemlich erledigt, weil ich habe gerade gesehen, wie so 100 Jahre Firmengeschichte vor die Hunde gehen können. Haben alle gejubelt, wie du gesagt hast, die wird Kabarettistin.
Ich glaube nicht, dass der große Jubel da war. Aber das war schon bei meinen Eltern, wie ich gesagt habe, ich will Schauspielerin werden. Die haben mich immer gelassen. Ich habe ein unendlich großes Glück gehabt, dass meine Eltern mich gelassen haben. Sie haben mich nicht wahnsinnig gefördert, aber sie haben mich nicht gehindert. Ich habe meine Sachen machen können. Mein Vater war Arzt, meine Mutter ist Psychotherapeutin. Beide haben mit Menschen zu tun und beide haben damit zu tun, zu schauen, dass es Menschen besser geht. Insofern bin ich in der Tradition geblieben als Kabarettistin. Und die haben mich in Ruhe gelassen, die haben mich in Ruhe meinen Weg gehen lassen. Und wenn ich gestrauchelt bin, haben sie mir geholfen. Also das ist ein unglaubliches Glück. Mhm. Ich habe nie gehört, du musst was Sicheres, habe ich nie gehört. Weil ich glaube, meine Eltern haben schon sehr früh gesehen, als Kind schon, das ist eine Schauspielerin, das ist eine Künstlerin. Da kann man nicht herumbiegen und drehen. Ich war immer schon so.
So, okay.
Born this way. Und jetzt im Alter werde ich ein bisschen eher wie meine Eltern oder wie meine Mutter, wenn ich diese ganze Coaching-Sachen mache und das mit Menschen arbeiten und trainieren. Das ist eher die Richtung, die halt meine Eltern gehabt haben. Man sagt in der zweiten Lebenshälfte, in der ich schon länger bin, weil wir sagen immer ab 50, naja, dann muss ich 100 werden, aber
ja,
sagen wir so in der zweiten Lebenshälfte, dann kommen auch andere Aufgaben und Themen irgendwie dann. Ja. Aber ich finde das toll und das Leben hat dich ja auch quasi wie so hingestupst mit der Nase irgendwie. Aber ich finde es genauso super, wenn man sagt, nein, ich brauche Sicherheit, 9-to-5. Du musst irgendwie dafür gestrickt sein. Für viele Leute ist das, was wir machen, ein Albtraum, sich das vorzustellen. Für mich ist es ein Albtraum, ins Büro zu gehen jeden Tag. No way. Kann ich mir, also für meine, so wie ich bin, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Insofern muss jeder das machen, was sich richtig anfühlt und das Gefühl nach Sicherheit. Bitte ernst nehmen. Wir müssen nicht ununterbrochen aus der Komfortzone raus. Das ist so ein völliger Irrsinn. Bleib doch bitte in der Komfortzone drinnen. Und schau, wo das Leben dich hinstupst. Ja, man muss nicht immer gleich, was weiß ich, die Welt neu erfinden und irgendwas riskieren. Also nein.
Wie geht's denn mit dieser Hustle-Culture, die da so herumgeht, so mit wir zahlen jeden Tag an, von früh bis abends und Vollgas, weil sonst erreichst du nichts, wenn es nicht immer 120% gibst.
Na, dann schauen wir uns an die Zahlen und Daten und Faktenlage zum Thema Depression. Psychische Krankheiten.
Mhm.
Das ist zu viel für die Psyche. So funktioniert der Mensch nicht. Wir brauchen Freiraum. Wir brauchen Entfaltungsspielraum. Wir können nicht ununterbrochen nur mit Druck arbeiten. So funktioniert der Mensch nicht. Und dann wird halt die Psyche irgendwann rebellieren. Ja. Das heißt, auch da für mich, ich meine, das Thema Achtsamkeit, das muss man wirklich, da muss man echt schauen, in welcher Dosierung. Welcher Zugang genau, aber zu sitzen und einfach mal sein zu können. Und ich übe das wirklich. Ich sitze und ich lasse mich einmal so sein, wie ich bin. Na, sehr was. Was da für innere Anteile von mir sich zu Wort melden. Einmal nicht sich selber optimieren wollen, was machen, was müssen, gar nichts. Ich sitze und nehme mich selber wahr mit allem, was da ist. Das brauchen wir. Wir brauchen Freiräume. Und wir haben falsche Götter, denen wir nachlaufen.
Ich hoffe, ich habe es richtig rausgeschrieben. Ich bin viele und die wollen alle raus, habe ich gelesen irgendwo. Und jetzt gerade in der Kombination Coach, auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, wie hat sich denn der Blick auf die Bühne verändert, seit du diesen Coaching-Teil mitlebst? Siehst du dich, deine Figuren anders? Erklären sie Dinge auf einmal?
Vielleicht wird es klarer. Ich habe immer Sendungsbewusstsein gehabt. Ich habe immer innerlich Messages gehabt, die ich humorvoll rüberbringe. Das war mir immer wichtig. Jetzt kann ich sie als Trainerin noch einmal anders verpacken, aber es geht mir immer um das Gleiche. Spür dich selber, denk nach, spür nach, geh in deine eigene innere Tiefe. Im Grunde genommen ist es das eigentlich immer gewesen. Ja. Wo ich draufgekommen bin, auf der Bühne muss man achtsam sein. Weil wenn ich abschweife in Sorgen, Gedanken, in irgendwas, verspreche ich mich.
Mhm.
Also ich muss wirklich bei dem bleiben, was jetzt gerade ist, in der Situation, in der Rolle bei meinem Text. Sonst verspreche ich mich und vergogel mich und fall raus. Also Bühne ist eine sehr gute Achtsamkeitsübung, weil du auch dich spürst und gleichzeitig das Publikum spürst. Das ist es ja. Ich bleibe bei mir und bin gleichzeitig bei dir. Mhm. Wir verlieren uns oft im Außen oder verlieren uns im Innen, in Tagträumen, im Gedankenkarussell. Da gibt es auch Studien darüber, wie viel, also dass man über die Hälfte seines Lebens eigentlich mit Mindwandering verbringt. Eigentlich nicht in der Realität ist, in dem, was ist, sondern in seinen Gedanken, in seinen Vorstellungen, irgendwo Tagträumen, Kurztagträumen ist in Ordnung, aber man hat ja auch im Deutschen diese Redewendungen, der steht neben die Böck oder die ist überhaupt nicht bei sich, die spürt sie nicht oder sowas. Das passiert uns allen die ganze Zeit. Man liegt dann am Abend im Bett, denkt sich, was war eigentlich heute? Ich habe nur auf Autopilot funktioniert, aber habe ich wirklich was mitbekommen? Habe ich gelebt? Habe ich wirklich, man sagt ja, jemand ist von Sinnen oder außer Sinnen oder wie sagt man da? Die ist nicht ganz bei den Sinnen.
Ganz bei Sinnen, glaube ich.
Ganz bei Sinnen, genau, so heißt es. Aber genau so ist es. Ganz bei Sinnen heißt die Sinne, mit denen nimmst du das Leben wahr. Ja, wir sind nicht ganz bei Sinnen, wenn wir irgendwo sind mit unseren Sinnen und nicht in der Realität.
Mhm.
Und ich verstehe das. Die Realität ist manchmal wirklich blöd. Wir brauchen Exit-Möglichkeiten, um uns wegzudenken und wegzufühlen, aber nicht mehr als die Hälfte der Zeit.
Du hast ja mit Führungskräften zu tun. Du bietest ja da Zusammenarbeit an. Was können denn die Chefs und Chefinnen vom Kabarett lernen?
Vom Kabarett? Also ich mache jetzt gar nicht so Humor- und Kabarett-Teaching, aber natürlich fließt Humor sehr stark ein. Humor bedeutet immer, ein bisschen Selbstdistanz und Distanz zu einer Situation zu haben. Und das brauchen Führungskräfte. Die müssen von außen auf eine Situation draufschauen können, damit sie verschiedene Blickwinkel einnehmen können und dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten durchdenken können. Und das vereint uns auf jeden Fall. Also ich habe wirklich großen Respekt vor Führungskräften, weil da schon eine sehr große Verantwortung da ist und weil man sehr viel aushalten muss. Und freue mich, wenn ich die Möglichkeit habe, das, was ich zu geben habe, wenn das angenommen wird. Das braucht sehr offene und open-minded Chefitäten, damit sie mich holen.
Mhm. Ich stehe ja total auf Kalendersprüchel. Ich mag diese kleinen Weisheiten. Manchmal gleiten es natürlich in Richtungen, die dazu überhaupt nicht passen. Aber gibt es so eine kurze Lebensweisheit, die sich immer wieder bewahrheitet bei dir? Oder die dich immer wieder begleitet?
Ich habe so eine Figur auf der Bühne, die sagt was. Das habe ich natürlich geschrieben.
Auch das Eigenzitate ist, gelten.
Ja. Das ist ein Guru. Und der sagt, sei gütig, aber nicht deppert. Sei gütig, aber nicht deppert. Ja? Das ist auch in der Achtsamkeit nicht werten. Mhm. Ich verstehe das auf der höchsten Ebene. Aber auf dieser relativen Ebene, auf der wir manchmal sind, ich muss bewerten. Ich muss bewerten, das taugt mir nicht, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Es geht um dieses krasse, sich zu Tode bewerten. Auch dieses sozusagen aus einem Reflex heraus bewerten, ohne Mitgefühl bewerten. Aber ich darf bewerten, das mag ich nicht, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Mhm. Und dieses sei gütig, aber nicht deppert, Niemand sagt, dass man keine Grenzen haben darf. Wir verwechseln diesen esoterischen, absoluten Anspruch, Liebe alle und wir sind alle eins. Natürlich auf der absoluten Ebene stimmt das. Aber hier auf dieser relativen Ebene, sei gütig, sei mitfühlend, sei achtsam. Aber bitte hab gesunde Grenzen.
Mhm. Damit hätten wir einen Titel für diese Folge. Sei gütig, aber nicht deppern.
Ja.
Ja. Du hast eingangs gesagt, bitte stell nicht die Frage Frauen und lustig und so weiter.
Ich habe keine Antwort, wenn ich sie hätte. Ich würde die Welt gern verändern. Aber ich,
ja. Keine Angst, sie kommt jetzt nicht. Mhm. Was würdest du denn wünschen, dass dir mal wer fragt?
All die Sachen, die du mich fragst, finde ich super spannend.
Dann lass mal das jetzt genauso stehen. Nadja, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du da warst. War ein sehr tiefgehendes Gespräch. Musst nur mal nachverarbeiten, was ich da jetzt alles gehört habe, weil ich es, glaube ich, noch nicht alles fassen kann. Aber hat ein paar Aha-Momente gehabt auf jeden Fall. Danke.
Das freut mich sehr, weil ich mag das nicht, wenn man so redet und nachher denkt man sich, was nehme ich eigentlich mit davon? Gar nichts. Ich hoffe, ich möchte praktische und konkrete Sachen anbieten. Und wenn man sich fragt, dieses Depperte hier und im Hier und Jetzt sein, was ist das?
Mhm.
Was um alles in der Welt ist dieses Depperte im Hier und Jetzt sein? Sag ich, spür dich, atme ein paar Mal tief durch, weil dein Körper und dein Atem sind im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn du dich fragst, wie geht das, atme einfach ein paar Mal tief durch und spüre dich und deinen Atem. Oder schau dich um, was jetzt gerade wirklich hier ist. Die Welt ist reich und fürchterlich zugleich, aber auch wunderschön. Und verbind dich mit dem, was schön ist. Und versuch, das, was schier ist, so positiv zu beeinflussen, wie du kannst. Mehr geht nicht.
Danke.